Bundesliga-Card. Jeden Sonntag nach dem Spiel und jeden Freitag vor dem Spiel. Von HSV-Fans für HSV-Fans.
Es ist Sonntag. Der 9. Spieltag liegt hinter uns und in mittlerweile kleiner gewohnter Tradition gibt es heute den Aftergame-Podcast des 1887er-Casts. Nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Der HSV hat einen Punkt mitgenommen aus dem Spiel, aus dem erwartet hitzigen Spiel, wo wir gleich nochmal genauer drauf eingehen werden. Insgesamt waren es auch wieder über 40 Fouls, 8 gelbe Karten. Dazu später. Der HSV jetzt nach dem Spiel auf Tabellenplatz 12 mit 11 Punkten, hat 5 Punkte noch auf Platz 16 nach unten. Nach oben ist sowieso erstmal für uns zweitrangig. Und wie immer neben mir steht natürlich Marc. Hallo Marc.
Ja, moin Daniel. Ich denke, wir können durchaus mit dem Punkt leben gegen Bayer Leverkusen. Das ist in Ordnung. Bayer ist ein Champions-League-Teilnehmer. Haben eine eigentlich starke Offensive, die wir gestern ganz gut in Schach gehalten haben. Bayer vor allem nach Standards gefährlich. Also aus dem Spiel heraus ging bei Bayer jetzt auch nicht besonders viel. Wir können einfach mit der Chronologie des Spiels starten. Die erste Chance sogar auf Seiten des HSV. Emir Spahic hatte da aufs Tor geköpft nach einem Freischuss von Luis Holtby. War aber nicht besonders gefährlich, aber durchaus in Ordnung. Also der HSV hat schon gezeigt, dass er auf jeden Fall sich nicht verstecken will, sondern auch mitmachen möchte. Dann aber die erste, ja, dickere Gelegenheit hatte Bayer 04 Leverkusen in der 9. Minute, wo man durchaus über einen Elfmeter für Bayer hätte reden können. Da ist nämlich Chicharito zu Fall gekommen, hatte eigentlich eine Kopfballchance, den konnte er nur nicht setzen, weil Dennis Diekmeyer da ein bisschen an ihm rumgezupft hat und ihn da eigentlich so halb zu Boden gerissen hat. Da hätte es wirklich durchaus für Bayer 04 Leverkusen einen Elfmeter geben können.
Ja, eigentlich fast müssen. Dann ging es weiter in der 20. Minute, wo der HSV wirklich mal gezeigt hat, wie es gehen kann. Leider auch das einzige Mal in dem Spiel, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ein guter Konter gespielt, was auch mit der Aufstellung geht, mit den schnellen Außenspielern, auf die Bruno Labbadia dann wieder gewechselt hat. Das ging dann über Luis Holtby, über Pierre-Michel Lasogga, über Aaron Hunt und Ivo Iličević. Und Aaron Hunt kommt dann im Endeffekt zum Abschluss. Der Abschluss an sich leider wieder ungefährlich. Wie vieles, was im HSV-Spiel dann zustande gekommen ist bei diesem Spiel. Also der HSV überzeugte eher defensiv als offensiv. Aber da hat man mal Ansätze gesehen, wie es gehen kann, wie man schnell nach vorne spielen kann, wie man den Kontrafußball von Bruno Labbadia spielen kann. Ja, und dann kommen die starken Leverkusener Minuten und auch vor allem die starken Minuten des René Adler. Das hat angefangen mit dem, ja, mit dem Kopfball von Kyriakos Papadopoulos, dem griechischen Innenverteidiger auf Leverkusener Seite, der den Ball nach einem Freistoß von Julian Brandt aus 5 Metern völlig unbedrängt aufs Tor bringen kann, wo man sich auch natürlich fragt, wo war die Hamburger Abwehr da? Ist natürlich auch mal schwierig so zu verteidigen, so ein Freistoß, weil immer leichter ist, mit dem Ball zu laufen, mit der Bewegung des Balls als gegen den Ball. Insofern, ja, der Vorwurf nicht ganz groß an die Abwehr, Papadopoulos kommt dann definitiv zu frei zum Kopfball. Und dann Weltklasse-Parade von René Adler. Er kommt zwar auf den Mann, aber René bringt die Hände nach oben. Und das war so ein bisschen der Startschuss einfach für die grandiose Leistung, die René abgeliefert hat. Ja, dann ging es weiter mit Toprak, mit einem Weitschuss, den René noch ganz gut entschärft. Und dann noch das dritte. Julian Brandt hatte auch noch eine Riesenchance.
Ja, man kann auch mal vorher zu der Toprak-Chance, da ist mir aufgefallen, ein Riesenloch beim HSV in der Mitte. Ne? Also da ist mir deutlich aufgefallen. Es war ein Abschlag von Leno, also eigentlich müsste die Grundordnung ja da sein. Aber dann ein Riesenloch, da müssen sich Ekdal und Holtby fragen, was da los war. Da waren dann, glaube ich, 5, 6 Leverkusener und nur 4 Hamburger. Also da hätte es gut und gerne auch ein bisschen böse ausgehen können. Letztendlich hat dann Albin Ekdal den Ball eher unglücklich geklärt, direkt vor die Füße von Toprak, der dann diesen Weitschuss hatte. Da hat Adler eben auch nochmal die Kralle dran gehabt. Und dann die, wie du eben schon angesprochen hast, die riesige Chance von Julian Brandt. Ne? Also eher echt schwach verteidigt von Dennis Diekmeyer, der sich da mit einem leichten Lob, den Brandt da an ihm vorbeispielt, hat austanzen lassen. Und dann Adler einfach Weltklasse, wie er den gehalten hat. Brandt hatte da mit dem Spann abgeschlossen und ja, also dazu braucht man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Da sagen die Fernsehbilder alles. Wir wissen ja, René Adler auf der Linie, bockstark. Und dann die zweite Halbzeit. Der HSV wurde stärker. Aaron Hunt hatte eine riesen Möglichkeit. Das war wohl die Chance des Spiels, gerade für den HSV. Da ist er nach Kopfballvorlage von Nikolai Müller direkt frei vor Bernd Leno aufgetaucht. Und ja, leider hat er ihn vergeben. Man muss dazu sagen, es waren zwei, drei Leverkusener um ihn rum, also er war nicht komplett alleine. Also ich würde sagen, es war eher eine 90-prozentige als eine 100-prozentige Chance. Hätte vielleicht direkt abschließen müssen. Er hat sich den Ball nochmal einmal kurz mit der Brust aufgelegt. Dann hätte er vielleicht eine größere Chance gehabt, den Ball zu versenken. Aber dann war Bernd Leno zur Stelle. Leider, leider für unseren HSV. Das hätte sein können. Und dann auch später im Spiel dann noch hat Dennis Diekmeyer sich einmal schön rechts durchgetankt. Aber leider hat seine Hereingabe kein Abnehmer gefunden, wurde rausgeklärt. Und so blieb es dann beim 0-0. In der zweiten Halbzeit eher wenig eigentlich von Leverkusen. Das eigentlich zeigt, dass der HSV wieder defensiv deutlich besser stand als gegen Berlin. Da waren ja gerade Giroud und Spahic leicht indisponiert, ne?
Ja, das stimmt. Also Giroud, vielleicht liegt es an der Frisur, man weiß es nicht. Er hat jedenfalls die komischen Rasterzöpfe wieder abgenommen und hat dann auch wieder...
Ein Glück,
hat dann wieder bessere Leistungen zeigen können, hat ein gutes Spiel abgeliefert. Ja, was soll man zu dem Spiel noch sagen? Natürlich, es war das erwartet hitzige Spiel. Hakan Kalanoglu hat erstaunlicherweise nicht von Beginn an gespielt. Offizielle Begründung war, dass der Spieler erst am Donnerstag von der türkischen Nationalmannschaft wieder gekehrt ist, dass er wichtige Spiele hatte. Hinter den Kulissen glaube ich auch, dass Roger Schmidt seinen Schützling schützen wollte, was dann auch eher so semi-gut funktioniert hat. Als Hakan sich dann zum Aufwärmen vor die Nordtribüne begeben hat, gab's unschöne Szenen, möchte ich es mal nennen. Also bei alle, ich kann verstehen, wenn man Kalanoglu nicht mag, um es mal milder auszudrücken, auch ja in Angesicht der Umstände, wie er damals gewechselt ist zu Bayern 04 Leverkusen, kann ich durchaus verstehen, kann ich nachvollziehen, aber Bierbecher werfen ist trotzdem, ja, ist so eine Sache. Pöbeln, ja. Aber Bierbecher werfen, das geht irgendwie auch zu weit. Das kann schlimm ausgehen, allein schon zum Schutz des eigenen Vereins. Man hat gesehen, was bei einem Feuerzeugwurf bei unserem allseits beliebten Verein aus Leipzig im DFB-Pokal gegen Osnabrück passiert ist. Wenn Gegenstände geworfen werden, ein Spieler getroffen wird, das hätte unseren HSV genauso getroffen. Und dann hätten wir jetzt einen Punkt weniger und ein bisschen Geld weniger. Also bitte nicht mit irgendwelchen Gegenständen werfen.
Ja, nochmal ein netter Appell hier an euch, Freunde. Aber klar, also ich denke, wenn wir da auf der Tribüne gewesen wären, wir hätten vielleicht unsere Emotionen da auch nicht so zügeln können. Aber wie gesagt, ne, also auf verbaler Ebene, denke ich, ist das alles schon immer in Ordnung, wenn man den da auspfeift und gerne auch mit dem einen oder anderen netten Schimpfwort betitelt. Aber ja, wie gesagt, Gewalt sollte da eher außen vor bleiben. Aber ansonsten natürlich wieder eine saugeile Stimmung im Stadion. Gerade die Choreo zu Anfang vor dem Spiel war mal wieder sensationell. Aber das sind wir ja gewohnt, ne? Dann kommen wir ein bisschen zur Interaktion mit euch. Wir haben bei Twitter einen kleinen Gedenkanstoß bekommen von Ideendiebstahl. Da passt ja ganz gut der Name. Und zwar hat der nämlich gesagt, seiner Meinung nach Spahic grandios, natürlich auch René Adler. Er hat aber eine ganz interessante Frage gestellt, wie ich finde. Er hat gefragt, warum hat man denn die Millionen für Sven Schiplock ausgegeben? Ich glaube 2,5 waren es, ja. Warum hat man für den so viel Geld ausgegeben, wenn der fast gar nicht zum Einsatz kommt? Er hat ja die ersten drei Spiele, hat er ja sogar begonnen, gegen Bayern, gegen Stuttgart und gegen Köln. Und hat da auch meiner Meinung nach jetzt nicht so schlecht gespielt. Er hat nicht so viele Torchancen selber gehabt, aber er hat sich immer in den Dienst in der Mannschaft gestellt und mal jetzt das Spiel gegen Gladbach ausgenommen, hat Lasogga eindeutig nicht besser ausgesehen als Schiplock. Was ist da deiner Meinung nach der Grund, warum der nicht so zum Einsatz kommt, Daniel?
Ja, also erstmal auf die eigentliche Frage nochmal zurück, warum man ihn holt. Also warum man ihn holt, kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen. Es ist ein Stürmer, der in der Bundesliga schon Qualitäten unter Beweis gestellt hat, gerade Joker-Qualitäten, was glaube ich extrem wichtig ist, was beim HSV auch gefehlt hat, abgesehen vom Relegationsspiel, wo unsere Joker ja wirklich gestochen haben. Hat es aber so ein bisschen gefehlt, wenn die Leute reinkamen, dass wirklich direkt was kam. Und Sven Schiplock, der hat das bei Hoffenheim jahrelang unter Beweis gestellt, dass er eben diese Qualität hat, auch in 10 Minuten noch das Spiel an sich zu reißen und einen entscheidenden Treffer im Zweifel zu erzielen. Ich kann schon verstehen, wenn man ihn holt, leider irgendwie wie so bei vielen, man kann es nicht wirklich erklären, hat er nicht Fuß fassen können irgendwie beim HSV. Es ist offensichtlich schwerer beim HSV als in anderen Vereinen da Fuß zu fassen. Ja, also, und ich denke, er hängt auch einfach ein Stück weit in der Luft, wie Lasogga auch, also das geht vielleicht auch ein Stück weit gar nicht auf sein Konto. Er hängt auch ein Stück weit in der Luft, weil aus dem Mittelfeld einfach noch nicht so viel kommt, womit die Stürmer gefüttert werden. Und gegen die Vereine, wo es dann wirklich ging, wie gegen Gladbach zum Beispiel, da stand dann eben Lasogga vorne und nicht ein Schiplock. Ein Schiplock hätte gegen Gladbach mit Sicherheit auch besser ausgesehen als beispielsweise gegen die Hertha.
Ja, auf jeden Fall. Damit hast du im Prinzip auch schon die andere Frage angesprochen, die Ideendiebstahl da gestellt hat. Er hat gefragt, wo ist der Sturm? Na gut, also erstmal muss sich der Stürmer, der vorne drin ist, im Moment ist es Lasogga, einfach unglaublich aufreiben da vorne. Den Gegner natürlich früh anpressen, was eigentlich auch jetzt nicht Lasoggas unbedingte Stärke ist, sondern Lasogga ist natürlich ein Stürmer, der muss vorne im Strafraum angespielt werden und dann macht er das Ding. Und das ist im Moment einfach der Fall, dass der HSV es noch nicht schafft. Genug aus dem Mittelfeld, genug Kreativität und genug Bälle in den Strafraum zu spielen, sodass Lasogga da zum Abschluss kommen kann. Der HSV ist dann natürlich noch in einer Entwicklung, in einem Prozess. Und ich denke, das haben wir ja schon die ganzen letzten Wochen gesagt, der HSV ist ja schon deutlich besser geworden, gerade in der Grundordnung und in dem Spielaufbau auch. Nur dann so die letzten 20, 25 Meter vorm Tor, ja, ist es einfach noch nicht zwingend genug. Und ich denke mal, daran arbeiten Bruno und sein Team aber auch. Und ich denke, da wird sich auch noch eine Steigerung in der Saison zeigen. Aber ich denke durchaus, dass der HSV ja da eben Potenzial nach oben hat und da auch noch besser werden wird.
Ja, definitiv. Die Stärken des HSV liegen halt einfach darin, glaube ich, auf Konter zu spielen. Die Defensive steht soweit. Matthias Ostscholak fällt irgendwie so ein bisschen ab die letzten Spiele, finde ich. Macht da keine besonders gute Figur mehr, keine besonders glückliche Figur mehr. Aber ansonsten, die Innenverteidigung steht echt bombensicher mit Giroud und Spahic. Und auf rechts Dennis Diekmeyer, der spielt keine so schlechte Saison. Von daher kann man eventuell auch sagen, dass die Mannschaft ein bisschen mehr auf Konter setzen kann. Selber das Spiel machen, da tun sie schwer, aber sie haben eigentlich die richtigen Spieler für Konter. Sie haben mit Luis Holtby einen übersichts- und auch relativ spielstarken Sechser, der dann auch mal das Spiel schnell machen kann. Sie haben mit Aaron Hunt einen, der vorne die Schnittstelle zum Sturm sein kann. Und mit zwei schnellen Außenspielern wie einem Ilicevic und einem Müller, auch einem Stieber, der unserer Meinung nach wieder eine Chance bekommen sollte, definitiv.
Da eine ganz interessante Sache, sorry, dass ich dich unterbreche. Ja, ganz interessante Sache. Gestern haben ein paar HSV-Fans ein Plakat hochgehalten, alles Gute zum Geburtstag, Stiebi. Das fand ich ganz interessant, weil das zeigt einfach, dass die Fans auch nicht vergessen, dass es den Mann immer noch gibt, ja. Also der hat letzte Saison echt ein paar richtig starke Spiele für uns gemacht, wo eigentlich der Rest der Mannschaft eher schwach war. Ich denke da auch gern zurück an das Spiel gegen Gladbach, das eins der besseren war noch in der letztjährigen Rückrunde, wo Stieber da das 1-1 macht, beziehungsweise das 1-0 war es ja, 1-1 dann in der letzten Minute durch das war ganz, ganz bitter. Aber also, ne, Soltan hat absolut Qualitäten und ich denke, man sollte ihn auch mal wieder mindestens in den Kader berufen. Und dass das nicht nur mein Wunsch ist, hat dieses Plakat gestern definitiv gezeigt. Dann kommen wir zu der Top 3, zu unserer Top 3. Ich denke, über die Nummer 1 brauchen wir nicht zu diskutieren. Es ist ganz klar, dass René Adler die Nummer 1 ist. Also mit den 3, 4 Megaparaden, die er da geliefert hat, kommen wir da gar nicht drum rum. Und ja, die hat er sich redlich verdient. Und wie wir es schon prognostiziert hatten vor dem Spiel, wir hatten ja schon leicht vorausgeahnt, dass er gegen seinen Ex-Verein zu seinem Einsatz kommen wird und hat da natürlich einen extra Schub Motivation gehabt. Und von daher war es für mich nicht überraschend, dass er eine gute Leistung abgeliefert hat und wird meiner Meinung nach auf jeden Fall auch die nächsten Wochen sich wieder, ja, seinen Platz wieder im Tor haben. Und was ja meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung ist. Schließlich ist er noch ein bisschen jünger als Jaroslav Dropny, der halt ja bestimmt nicht mehr 3-4 Jahre jetzt bei uns sein wird. Von daher, ja, zukunftsmäßig garantiert die richtige Entscheidung.
Ja, Jaroslav Dropny hat ja heute Geburtstag, 36 Jahre alt geworden. Alles Gute dazu nochmal, Drobo. Und danke für die letzten 3-4 Spiele, die waren super. Und danke überhaupt für die Zeit hier beim HSV.
Ja, absolut.
Grandios. Und zu René Adler noch zu sagen, nach dem Spiel hat er auch im Interview ein ganz klares Statement abgegeben. Richtung Trainer, Richtung Drobo, Richtung Fans, der gesagt hat, ich habe gezeigt, dass ich unsere Nummer 1 bin. Was nochmal zeigt, dass er wirklich Selbstvertrauen hat. Aber er hat gleichzeitig auch gesagt, er findet super, mit Drobo so einen starken Mann noch zu haben. Weil dieses Anstacheln, dieser Konkurrenzkampf, der wirklich hilft, eine Topleistung rauszukratzen, das hat man bei René Adler gesehen, der auf dem Punkt da war gestern, das war grandios, also wirklich bockstark.
Ja, absolut, also die pushen sich halt gegenseitig natürlich auch zu besseren Leistungen. Dann kommen wir, ja, zu unserem Rastermann, zum Glück ehemaligen Rastermann, Johan Giroud, ist für uns die 2, er hat viele Zweikämpfe gewonnen, er hat eigentlich nichts falsch gemacht, war auch an den großen Chancen, die Bayer dann hatte, nicht direkt beteiligt. Und alles, was er gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Von daher bei uns die Nummer 2 von Hand und Fuß. Kommen wir auch zu Aaron Hunt. Der ist bei uns auf der 3. Auch wenn er unglücklich natürlich die Riesenchance vergeben hat, trotzdem er kommt überhaupt zu den Chancen. Ja, es gibt auch einige Spieler beim HSV, die kommen regelmäßig eigentlich nie zu Torchancen. Und ich meine, Aaron Hunt, da sieht man schon, der bringt deutlich mehr Torgefährlichkeit auch ins Spiel. Das HSV hatte da in der ersten Halbzeit ja auch eine ganz starke Direktabnahme da nach dem Konter, den der HSV da gesetzt hat. Und da hat er ihn mit Vollspann genommen und ja, ging dann leider ein paar Meter am Tor vorbei. Aber man sieht auf jeden Fall, er kann das Spiel des HSV beleben und er bringt mehr Torgefährlichkeit, was natürlich total wichtig ist.
Ja, definitiv. Also Aaron Hunt wieder ein gutes Spiel. Leider hat er sich verletzt. Heute wurde bestätigt, Muskelfaserriss, 3 Wochen Pause. Ja, wer ihn dann ersetzen wird, werden wir dann in unserem Pre-Game-Podcast am Freitag besprechen. Dazu muss noch gesagt werden, zu diesem Pre-Game-Podcast. Marc und ich befinden uns beruflich leider nicht in Hamburg, sondern in Frankfurt und müssen mal schauen, wie wir das Ganze handeln, den Podcast aufzunehmen. Aktuell sind wir so ein bisschen der Meinung, dass wir das Ganze übers Handy dann machen werden. Das ist dann nicht die Qualität, die ihr kennt. Es ist dann halt eine Handyaufnahme, die ihr dann zur Verfügung gestellt bekommt. Aber ich meine, besser als nichts. Die zweite Option wäre noch, dass jeder von uns einen Blogpost online stellt auf die Homepage. Vielleicht könnt ihr dann auch schreiben, was ihr präferiert. Auf unsere oder unserer Meinung nach wäre es eher dann der Handy-Podcast, auch wenn die Aufnahmequalität dann etwas schlechter ist. Aber dann habt ihr was zum Hören beim Spülen, beim Fahrradfahren, beim Joggen, was auch immer. Und das wäre das Ding, was wir am Freitag machen würden. Aber auf die gewohnte Qualität müsstet ihr dann leider verzichten.
Ja, aber ich, ja, wie du schon gesagt hast, also ich würde als, wenn ich jetzt einen Podcast hören würde, würde ich auf jeden Fall präferieren da gegenüber einem Blog-Eintrag. Gerade für die Leute, die ein bisschen lesefaul sind. Aber gut, ich denke, damit können wir das heute auch beenden. Ja, also nochmal, der HSV kann durchaus zufrieden sein. Ich denke, wir alle können mit diesem Punkt gut leben und wir hören uns dann am Freitag zum Pre-Game-Podcast vor dem Spiel gegen 1899 Hoffenheim wieder.
Jo, das stimmt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin würde ich sagen, nur der HSV.
Nur der HSV.